NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. Juni 1868. Der Geburtstag des britischen Polarforschers Robert Falcon Scott.
6. Juni. Heute ist mein Geburtstag. Fast hätte ich ihn vergessen. Nicht so meine Kameraden.
1911, die Hut Point Halbinsel, 77. Breitengrad am Rande der Antarktis.
Beim zweiten Frühstück erschien ein mächtiger Geburtstagskuchen. Und nachher entdeckte ich, dass große Vorbereitungen zu einem besonders festlichen Mittagessen getroffen wurden.
Vor einem Jahr ist der Marineoffizier Captain Robert Falcon Scott aus Cardiff aufgebrochen. Das Ziel, einmal mehr der Südpol.
Als die Stunde kam, setzten wir uns an einen üppig gedeckten Tisch, um den herum unsere Schlittenbanner aufgehängt waren. Glissets treffliche Robbensuppe, Hammelbraten mit rotem Johannisbeergelee, Obstsalat, Spargel und Schokolade. Das war unser Menü. Als Getränk hatten wir Apfelwein, etwas Sherry und einen Likör.
Scotts 43. Geburtstag, sein letzter. Die verbleibenden Monate werden ihn berühmt machen, das Bild eines tragisch gescheiterten Entdeckers und Abenteurers prägen.
Wir haben damals in der Schule von Stefan Zweig, der Kampf um den Südpol, gelesen. Da muss ich so etwa 12 Jahre alt gewesen sein.
Nichts erhebt dermaßen herrlich das Herz als der Untergang eines Menschen im Kampf gegen die unbesiegbare Übermacht des Geschickes.
Diese Bereitschaft, letztendlich über sich hinauszugehen, als er und seine Teilnehmer dann beispielsweise ihre Schlitten selber ziehen mussten, ja, nachdem die Hunde nicht mehr da waren, die Pferde alle verstorben waren und die Motorschlitten ja relativ früh ihren Geist aufgegeben hatten. Dieser schiere, unbändige Wille, das fand ich schon recht faszinierend.
Dr. Klaus-Dieter Hillenbrand. 11-mal schon war er in der Antarktis. Leider wird Scott immer nur als der zweite Mann am Pol gesehen, als Verlierer eines Rennens, sagt der Meeresgeologe am British Antarctic Survey Cambridge.
Was ich aber in späteren Jahren erst realisiert habe, ist auch seine wissenschaftlichen Leistungen, vor allem seiner ersten Expedition, die also wissenschaftlich sehr, sehr erfolgreich war.
Heute, vor 150 Jahren, wird Robert Falcon Scott als Sohn eines Brauereibesitzers im Südwesten Englands geboren. Als drittes von 6 oder viertes von 7 Kindern, so genau scheint man das nicht zu wissen. Dafür weiß man anscheinend viel über die Entwicklung und den Charakter des jungen Mannes.
Er war ein kränkliches, schüchternes Kind, das voll war mit Selbstzweifeln, sich seiner eigenen Unzulänglichkeiten bewusst und das daraus sich später dann einer der berühmtesten Polarforscher entwickelt hat. Das wird natürlich hoch anerkannt, zumal mit seinem Hintergrund.
Der Hintergrund zunächst vielversprechend. Militärdienst hat Tradition in Scotts wohlhabender Familie. Mit 12 wird er auf eine renommierte Schule für angehende Kadetten geschickt. Mit 13 besteht er die Aufnahmeprüfung der Royal Navy und beginnt seine Ausbildung auf einem Schulschiff.
Der Karriere steht nichts im Wege. Stets absolviert Scott die Prüfungen als einer der Besten, wird Unteroffizier, Offizier, befehligt ein Torpedoboot. Bis dahin läuft alles, wie es soll. Doch dann muss Scott noch eine ganz andere Verantwortung übernehmen. Sein Vater hat sich verspekuliert, wird krank, stirbt. Genauso wie ein Bruder. Plötzlich ist Robert für den Unterhalt der Familie zuständig.
Beförderung und militärischer Aufstieg sind nicht in Sicht. Aber eine geplante Forschungsfahrt der Royal Geographical Society bietet ihm die Chance für beides, gutes Geld und ein eigenes Kommando. Scott bewirbt sich 1899 für die Leitung der britischen Expedition in die Antarktis.
Das andere Ende der Welt. Nirgends ist es kälter, die Luft ist trocken, alles Wasser gefroren, ringsum nur weiß.
Ich war mehrfach in der Antarktis. Und es ist natürlich so, es ist eine große, strukturlose Hochfläche, die nur an wenigen Stellen von Gebirgszügen durchbrochen wird.
Eine Wüste so groß wie Sahara, Gobi, die australischen und arabischen Wüsten zusammen. Der menschenfeindlichste, kälteste, unwirtlichste Ort der Erde. Das ist die Antarktis.
Für mich war also immer wieder faszinierend, diese enormen Dimensionen der Eisberge und die ja schier endlosen Eisfelder, die sich bis zum Horizont erstrecken, weil 90% des Kontinents sind ja nun mal von Eis und Schnee bedeckt. Und Man fühlt sich da einerseits sehr klein und winzig, andererseits aber fühlt man sich auch sehr, sehr privilegiert, dass man diese einzigartigen Landschaften sehen darf.
Erst Mitte des 19. Jahrhunderts erwacht das Interesse an der Antarktis. Bis dahin wurde sie einfach links liegen gelassen. Weder gab es bekannte Bodenschätze, die es auszubeuten lohnte, noch irgendwelche Völker, die bekehrt und in den Schoß der Zivilisation geführt werden mussten. Selbst die Handelsrouten führten weit an ihr vorbei. Von Menschen unentdeckt wollte und konnte man den kalten Kontinent aber dann dennoch nicht lassen.
Das muss man natürlich unter ganz allgemeinen erkenntnistheoretischen Aspekten sehen. Man muss doch den Globus kennenlernen, auf dem man wohnt.
Dr. Reinhard Krause, Wissenschaftshistoriker am Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven.
Das Innere von Afrika und diese ganzen Gebiete, die also lange Zeit die Fantasie von Entdeckern angeregt hatten, das alles war mehr oder weniger bekannt. Das Gleiche galt für das Innere von Asien und es blieben nur die großen Polargebiete übrig und ganz speziell eben die schwer zugängliche Antarktis.
1895 beschließt der 6. Internationale Geographenkongress in London, den Südpol zu erkunden.
Die verschiedenen wissenschaftlichen Gesellschaften der Welt sollten sich beeilen, dass diese Arbeit vor Ende des Jahrhunderts durchgeführt wird,
heißt es in einer Resolution. 6 Jahre später bricht Scott zum Südpol auf. Der Name seines Schiffes ist Programm: Discovery.
Das war eigentlich die erste wissenschaftliche Expedition in die Antarktis überhaupt. Man hat dort geologische, meeresbiologische, zoologische Arbeiten durchgeführt. Und da gab es dann auch am Anfang Diskussionen, wer denn diese Expedition anführen soll. Ob das ein Marineoffizier sein sollte wie Scott oder ob das ein Wissenschaftler sein sollte. Aber aufgrund natürlich der Wichtigkeit der seemännischen Fähigkeiten hatte man sich dann entschieden, Scott zu nehmen.
Wenn wir von der Discovery-Expedition insgesamt sprechen, dann muss man doch sagen, dass das ein wirklich großer Erfolg für die ganze Angelegenheit war. Und Scott und seine Leute mussten natürlich auf dem ersten Vorstoß nach Süden, da haben sie immerhin eine Breite von 82 Grad und 20 Minuten erreicht. Da mussten sie eben die ersten Erfahrungen sammeln. Und Scott hat sich also in diesem Sinne Verdienste erworben. Und ich würde sogar so weit gehen, das rechtfertigt ja auch den zweiten Einsatz selbstverständlich.
Der zweite Einsatz 1910, die verhängnisvolle Terra Nova-Expedition, die Scott in die Geschichts- und Schulbücher eingehen lassen wird. Dazwischen liegen erfolgreiche Jahre, Beförderung, Preise, Ehrung, gesellschaftlicher Aufstieg, Heirat und die Geburt eines Sohnes. Immer wieder hält Scott Vorträge, begeistert die Öffentlichkeit, macht Vorschläge für eine zweite Expedition. Aber da ist schon sein Landsmann und ehemaliger Begleiter Ernest Shackleton unterwegs, um den Südpol zu erreichen.
Shackleton war ja bis auf 88, 23 Grad vorgestoßen. Das heißt also, man konnte dort eben erkennen, dass das Inlandeis eine 3005 Meter hohe strukturlose Fläche ist. Und wenn Shackleton seinen Kollegen auf die Schulter genommen hätte, dann hätte der von dem Punkt aus, wo sie umgekehrt sind, den Südpol sehen können.
Sehen allein reicht nicht. Dasein zählt. Der Union Jack soll dort wehen. Nur einem Briten kann dieser Triumph gebühren. Und den will Scott.
Zum damaligen Zeitpunkt war wahrscheinlich jeder erpicht darauf. Und es war die Terra Nova-Expedition, wo es dann auch eine öffentliche Ausschreibung gab. So um die 65 Leute konnten auf der Terra Nova mitfahren. Und es hatten sich da in Großbritannien, ich glaube, mehr als 8000 Leute aus allen Schichten mit völlig unterschiedlichen Berufen freiwillig gemeldet, unbedingt auf diese Expedition mitzukommen.
Terra Nova, a 700-ton reconditioned whaler, was already a veteran of the polar sea.
Die Terra Nova, ein Veteran der Polarmeere, ein umgebauter Walfänger, bricht am 15. Juni 1910 von Cardiff auf. Und von Anfang an sind die Medien dabei. Auch an Bord wird gefilmt, ein Kameramann gehört zu den Expeditionsteilnehmern. Alles soll dokumentiert und belegt werden.
On the morning of January the 2nd, Terra Nova got her first view of a continent.
Über Neuseeland geht es zur Antarktis. Am 2. Januar 1911 wird der eisige Kontinent gesichtet. Schon die Überfahrt war abenteuerlich. Proviant, Treibstoff und ein Zugtier gehen über Bord. Und die Situation wird nicht einfacher. Scott bekommt einen Konkurrenten.
Das Rennen zum Pol, was ja eigentlich nicht so angelegt war, er hatte ja nicht erwartet, dass das ein Rennen werden würde. Da war ja schon auf dem Weg in die Antarktis, als er erfahren hat, dass Amundsen letztendlich dasselbe vorhat, zum Südpol vorzudringen.
Das Rennen zum Pol. Stoff für Legenden, Erzählungen, Filme, Hörspiele.
Zwei Männer kämpfen sich mit ihrer Mannschaft dem Südpol entgegen.
Wo mag jetzt Amundsen sein?
Wo Amundsen ist, Kapitän Scott? Gut, dass du es nicht weißt.
Sir! There! Amundsen.
Amundsen ist der Erste am Südpol, hisst dort die norwegische Flagge. Scott kommt 5 Wochen zu spät.
Eine furchtbare Enttäuschung. Aber nichts tut mir dabei so weh als der Anblick meiner armen, treuen Gefährten. All die Mühsal, all die Entbehrungen, all die Qual, wofür? Für nichts als Träume. Träume über Tage, die jetzt zu Ende sind. Zu spät. Und als es dann still wurde im Zelt, da brüteten wir gewiss alle über der einen finsteren Vorstellung, mir graut vor dem Rückweg.
Der Rückweg. Weder er noch seine 4 Begleiter werden ihn überleben. Sie sterben nur 11 Meilen entfernt von einem rettenden Depot mit Nahrung und Brennstoff. 8 Monate später werden die Leichen entdeckt und im Schnee bestattet.
Anfang 1913 kehrt die Terra Nova nach England zurück, wo der Rest der Mannschaft mit Ehrungen überhäuft wird.
Tod löscht tapfere Polgefährten auf dem Weg zum Winterquartier aus.
Scotts großer Beitrag zur Naturwissenschaft.
Heroische Botschaft des Entdeckers tröstet Landsleute in ihrer Trauer.
Scott, unermüdlich, furchtlos, ein geborener Anführer, der Held von England.
Fast täglich und über Monate berichten die Zeitungen weltweit über das Drama am Pol, zitieren letzte Botschaften, die sich im Zelt bei den Toten fanden.
Wir haben Risiken auf uns genommen. Wir wussten, dass wir sie auf uns nahmen. Die Dinge haben sich gegen uns gewendet. Und deshalb gibt es keinen Grund zur Klage für uns. Stattdessen sich dem Schicksal zu fügen, und die Pflicht zu erfüllen, bis zum Ende das Beste zu tun.
Besonders die Tagebücher von Scott bewegen die Öffentlichkeit und bilden die Grundlage einer nationalen und medialen Heldenverehrung.
Had we lived, I should have had a tale to tell.
Hätten wir überlebt, hätte ich eine Geschichte zu erzählen gehabt über Kühnheit, Ausdauer und Mut meiner Kameraden, die das Herz eines jeden Engländers rühren würde. Diese spröden Zeilen und unsere toten Körper müssen nun die Geschichte erzählen.
These rough notes and our dead bodies must tell the tale.
Über 5 Jahrzehnte wird die Geschichte so erzählt, nicht nur in England. Doch immer wieder und schließlich immer mehr kommt auch Kritik an Scott auf. War er wirklich so gut vorbereitet? War es klug, Ponys und Motorschlitten zu wählen statt Hunde wie Konkurrent Amundsen? Aus dem Helden wird ein schlecht vorbereiteter Abenteurer, dessen Fehleinschätzungen seiner Mannschaft das Leben kosteten. Scott ein unfähiger, heroischer Stümper.
Im Nachhinein ist man natürlich immer etwas klüger.
Dr. Klaus-Dieter Hillenbrand, Meeresgeologe.
Es gibt also jede Menge abweichende Beurteilungen. Und ich bin natürlich weit davon entfernt, den Charakter dieses Mannes beurteilen zu können.
Dr. Reinhard Krause, Wissenschaftshistoriker. Beide waren in der Antarktis und trauen sich kein abschließendes Urteil über Scott zu. Einen Mann, der heute wieder als exakter Wissenschaftler und genauer Planer gilt, dessen Bild aber immer noch, wie ein Biograf schreibt, von der Legende des tragischen Abenteurers gezeichnet wird. Und die lässt den Entdecker im ewigen Eis verschwinden, ganz wie in den ersten Filmaufnahmen, die 1913 von der Terra Nova-Expedition den Weg zurück nach Europa fanden. Zu sehen die eisigen Wüsten der Antarktis, doch nirgends Robert Falcon Scott.
A film which showed the largest, clearest and steadiest moving pictures ever exhibited. But Scott was never to see this film.
Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an Robert Falcon Scott, der heute vor 150 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.